Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Das wichtige Dokumente russischer Dissidenten der Sowjetzeit, wie der Schriftsteller Alexander Solschenizyn oder Lew Kopele, für die Forschung zugänglich in Bremen lagern, das ist ein Verdienst unseres Gastes. Professor Wolfgang Eichwede ist Historiker und Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa. Die hat er über Jahrzehnte geleitet und bis heute ist er eine der prägenden Stimmen, wenn es um die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge in Osteuropa geht. Wie oft er allein in Russland war, das kann man wohl gar nicht mehr zählen. Und die Geschichte und die Zeitgeschichte begleiten ihn bis heute, auch wenn er offiziell schon lange emeritiert ist. Willkommen, Professor Eichwede. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mehr als 100.000 Dokumente sind in diesem Osteuropa-Archiv versammelt. Ganze Nachlässe, aber auch Flugblätter, Plakate aus den Freiheitsbestrebungen der Sowjetzeit. Nehmen Sie uns doch mal mit, wenn ich Sie bitten würde, mir ein ganz besonders bewegendes, anschauliches Dokument dort zu zeigen. Was würden Sie auswählen?
Das ist nicht einfach. Ich würde Ihnen vielleicht zeigen, den Briefwechsel zwischen Lew Kopelew und Willy Brandt. Als Lew Kopelew 1981 aus der Sowjetunion ausgewiesen wurde, es war ja ein großer jüdisch-russisch-ukrainischer Schriftsteller und zu Gast bei Heinrich Böll, hatte sich Willy Brandt bei ihm entschuldigt, denn Willy Brandt hatte zuvor mit der sowjetischen Führung über die Ausreise, über die Besuchsbedingungen von Kopelew in Deutschland wohl gesprochen und hatte da die Zusicherung erhalten, er kann wieder zurück. Und Willy Brandt entschuldigt sich dann bei Lew Kopelew, dass er dieses Versprechen nicht einhalten konnte, weil die sowjetische Seite nicht mitgespielt habe. Aber es sind auch andere Dokumente, es sind Briefmarken, hunderte, tausende von Briefmarken aus Polen. In den 80er Jahren, als in Polen diese Bürgerrechtsbewegung im Underground Solidarność gegeben hat, hat die ihre eigene Post aufgebaut und hat ein eigenes Briefmarkensystem aufgebaut. Alle liegen in Bremen.
Wolfgang Eichwede, Geschichte auf zwei Beinen in einem Leben versammelt. Michail Gorbatschow kennt er persönlich. Vor Putin hat er früh gewarnt. Und das Archiv der Untergrundpresse aus dem ehemaligen Ostblock ist bis heute eine Quelle von Erkenntnissen. Unser Gast heute für eine Geschichtsstunde der besonderen Art. Jahrzehntelang hat sich Wolfgang Eichwede mit Osteuropa beschäftigt, Freundschaft geschlossen mit Künstlern, mit Dissidenten, die Veränderungsprozesse nach 1989 begleitet, bei Verhandlungen über die Rückgabe von Beutekunst hilfreich mitgewirkt. Man kann schon sagen, Osteuropa, insbesondere Russland, ist sein Lebensthema seit mindestens 50 Jahren. Herr Eichwede, gehören Sie jetzt nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu den traurigen Desillusionierten?
Ich gehöre zu den zutiefst Deprimierten. Ich habe ja ein Leben gehabt mit sehr vielen Wandlungen und erlebe gegenwärtig ein Russland, das sich jeglichem Wandel widersetzt. Einem Russland, das nicht mehr lernen will, sondern das sich abschottet. Und das, geht mir nach Putin, vom Hass gegen die Außenwelt lebt.
Ich habe noch mal in einem alten Aufsatz von Ihnen gestöbert, von 2013. Da haben Sie schon vor ihm gewarnt, vor der Annexion der Krim schon. Da heißt es sinngemäß, Einmischung täte Not. Dieser Mann wolle die Architektur Osteuropas nach Sowjetmuster zurückdrehen. Sie sind ihm kurz, aber sind ihm ein paar Mal persönlich begegnet. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich habe ihn in ganz anderem Zusammenhang erlebt. Ich habe ihn in einem eigentlich schönen Zusammenhang erlebt, weil es mir gelungen war, zusammen mit anderen ein Mosaik aus dem Bernsteinzimmer nach Russland zurückzugeben. Das war im Jahre 2000 und er kam zur Übergabe dieses Mosaiks in das Zarenschloss bei St. Petersburg. Ich habe ihn da erlebt als einen sehr noch relativ jungen, wachen, aber eiskalten Mann. Einer, der sehr schnell reagiert, der ein enormes Gedächtnis hat, der aber in seiner Wirkung erstens weiß, welche Macht er damals glaubte zu haben, aber vor allen Dingen, der, glaube ich, nur seine eigene Welt kannte.
Offenbar hat er ja eine klare Agenda, aber er hat sich trotzdem verkalkuliert. Er hat wohl ernsthaft geglaubt, in der Ukraine auf wenig Widerstand zu treffen. Ich frage mich immer, wie kann sich so ein gewiefter Machtmensch, wie Sie ihn jetzt auch beschreiben, wie kann der sich so verzocken?
Ich glaube, Putin ist ein Mensch, der heutige Putin. Er mag sich auch gegenüber früher in manchen Zügen gewandelt haben, aber der heutige Putin ist ein Mensch, der von der Konfrontation lebt, der von der Gewalt und auch von dem Krieg lebt. Auch wenn er Niederlagen hinnehmen muss oder seine Armee Niederlagen hinnehmen muss, er geht davon aus, dass er durch Gewalt an Macht gewinnt. Das ist auch das entscheidende Problem für uns und die entscheidende Frage, wie finden wir eine Antwort auf einen Menschen, der von der Konfrontation lebt.
Lassen Sie uns noch mal nach Russland schauen. Wie kann das sein, dass seine Propagandapolitik gegen die eigene Bevölkerung im Grunde seit 20 Jahren ganz gut funktioniert? Es gab zwar ganz zu Anfang im Februar, es gab Demonstrationen, auch für russische Verhältnisse eindrucksvolle Demonstrationen. Und kein Land kann jeden Tag 5000 Demonstranten wegsperren, aber offensichtlich gibt es die nicht mehr. Wie kann das sein, dass er in seinem eigenen Volk so durchkommt, dass niemand ganz laut Nein sagt, nicht nur ein paar Intellektuelle?
Das laut Nein sagen ist mit großer Gefahr verbunden und mit großem Risiko verbunden. Ist damit verbunden, dass sie eingesperrt oder verhaftet würden, dass ihre Kinder auf keine Schulen mehr gehen können oder keine Hochschulen mehr gehen können. Also es ist mit einem großen Maß an Drohungen verbunden. Man muss dazu sehen, die ersten 10 Jahre von Putin waren ja Jahre, in denen es der russischen Bevölkerung ein Stückchen besser gegangen ist. Jahre, in denen es ihm gelungen ist, die Gesellschaft passiv zu gestalten, also bei sich immer mehr Macht zu monopolisieren und gleichzeitig aber die Gesellschaft in eine Haltung des Hinnehmens und Schweigens zu bringen. Das hat er in den folgenden Jahren durch einerseits eine Entfesselung eines wilden Nationalismus und die Zunahme von Repression im eigenen Lande gefördert. Wenn man heute wieder spricht, muss man mit großem Risiko reden. Muss man sich des großen Risikos bewusst sein.
Derzeit tobt ja in der Ostukraine in vielen Orten ein Häuserkampf, also die blutigste Art des Krieges überhaupt. Aber selbst wenn Russland militärisch auf Dauer überlegen ist, stellen wir uns vor, einen Moment lang kann er Ziele erreichen. Er kriegt doch nie einen ruhigen Satellitenstaat, sag ich mal, hin. Da wird doch immer Widerstand brodeln. Wenn militärisch eine Niederlage kommt, werden die Partisanen kämpfen. Also auf Dauer ist doch für ihn gar nichts zu erreichen.
Ich stimme Ihnen dazu, aber er sieht das nicht so. Er geht davon aus, dass wenn er Gewalt einsetzt, seine eigene Macht stärker wird. Das ist das Problem. Das ist sozusagen der Zirkelschluss in seinem Kopf. Er will die Ukraine nicht mehr gewinnen. Er will sie niederschlagen. Und er geht auch davon aus, dass er mit dem Westen zu langfristig keiner Kooperation kommen wird oder mehr kommen wird, sondern auch hier lebt er von einem Feindbild. Wir haben in Russland in den letzten Jahren und erst recht im Laufe der letzten 12 Monate die Entwicklung eines derart aggressiven, wilden Feindbildes gegen den Westen. Das ist erschreckend.
Ein Mensch, der in seinem Leben nie wieder mit jemandem irgendwie auskommen muss, so scheint es. Herr Eichwede, sollte man alle Brücken abbrechen? Also nicht nur die wirtschaftlichen, auch die kulturellen, sofern es davon noch welche gibt derzeit?
Nein, das sollte man natürlich nicht, denn Russland ist ja zum Glück, wenn es auch im Augenblick ganz auf Putin konzentriert zu sein scheint, Russland ist ja zum Glück viel, viel mehr als Putin. Russland hat eine außerordentlich breite, wilde, alternative, freche, ideenreiche Kultur. Und wir stehen heute vor dem Problem, wie wir die militärische und politische Konfrontation mit diesem Land oder mit diesem Regime einerseits aushalten und andererseits nach Wegen suchen müssen, wie wir in diese Gesellschaft und in diese Kultur hineinwirken und auch Anregungen, die von dort ausgehen, auf uns wirken lassen. Also wie können wir sozusagen subversive, kritische Elemente in Russland im Gespräch mit uns halten und gleichzeitig uns nicht an den russischen Staat verkaufen. Das ist das entscheidende Problem.
Aber es klingt immer so schal, wenn man sagt, naja, Russland, das ist auch Pasternak, Puschkin, Tschaikowski, Sie sprechen von einer frechen Avantgarde dort. Dass dieses Fähnlein hochzuhalten, das klingt in der derzeitigen Situation immer ein bisschen schal.
Ja, das klingt tatsächlich schal. Aber schauen Sie, ich war auch in den alten Jahren, in der alten Sowjetunion, war ich wiederholt in dem östlichen Europa, in Russland oder in Polen oder in der Tschechoslowakei damals. Und das waren winzig kleine Gruppen. Das waren die sogenannten Dissidenten, Bürgerrechtler oder Schriftsteller, die ihren eigenen Roman schreiben wollten. Die lebten isoliert, die lebten unter Bewachung, die lebten unter starken Einengungen. Und sie haben trotzdem ihre Welt entwickelt. Und von daher habe ich aus der alten Sowjetzeit heraus die Erfahrung, dass wir die Kultur in ihren Wirkungen auf die Dauer nicht unterschätzen sollten.
Zu Gast ist der Historiker und Osteuropa-Experte Wolfgang Eichwede. Herr Eichwede, lassen Sie uns mal schauen in Ihre Biografie. 1942 geboren am schönen Bodensee, also weiter weg kann man in Westdeutschland von Osteuropa eigentlich kaum sein. Wie erwachte denn Ihr Interesse?
Ich habe da oft drüber nachgedacht. Vielleicht war es ein völlig zufälliges Gespräch zwischen meinen Eltern und Freunden. Da sagte ein Freund meines Vaters, der Russe als Mensch ist gut.
Oh.
Ich war 6, 7 Jahre und verstand das nicht und stellte, wie mir meine Mutter später erzählt, die Gegenfrage, was kann denn ein Russe anders sein als ein Mensch? Und dann antwortete eben jener Freund meiner Eltern, ein Kommunist. Wiederum ein Fremdwort, das ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber das war wohl einer der Punkte, in denen ich anfing, eine gänzlich andere Welt wahrzunehmen. Sie haben recht, der Bodensee war eine auf der einen Seite sehr friedliche Welt. Gegenüber war die Schweiz. Ich weiß noch, wie die Schweiz 1948 300 Jahre Frieden feierte. Über all die Berge der Alpen waren Lagerfeuer, war eine Lichterkette zu sehen. Bei uns umgekehrt waren die Städte immer noch zerbombt und kaputt. Es war, ja, Friedrichshafen war völlig zerstört, wo ich geboren bin. Also es war ein außerordentlich großer Gegensatz. Die nächsten Schritte sind eher zufällig, muss man sagen. Ich las ein Büchlein über Peter den Großen. Ich hörte die Oper Zar und Zimmermann. In meine Hände fiel ein Buch, die Erinnerungen eines Arztes, der in Workuta, also in einem der russischen Zwangslager, eingesperrt war und sagte mir 1954, da möchte ich unbedingt hin. Im Jahre 2003 war ich in Workuta. Also von daher kam ein Interesse an einer anderen Welt, vielleicht auf einer allgemeinen Ebene. Ich sah diese Sowjetunion als ein Land, dessen politisches System ich schrecklich fand. Also schrecklich, ich spreche jetzt in der Rückerinnerung von mir als Kind. Und begann auf der anderen Seite zu lesen und Romane zu lesen, mal in Dostojewski reinzuschauen, den ich damals noch nicht verstand. Ein bisschen später Pasternak. Als ich Pasternak gelesen habe durch Dr. Zhivago, war ich so begeistert, dass ich meinen Eltern sagte, wenn ich je eine Tochter haben würde, würde ich sie Lara nennen. Das ist auch dann der Fall so gewesen. Also ich war in einer, im Verhältnis zu dieser Sowjetunion oder diesem Russland, lebte ich in einer Spannung, die mich neugieriger und neugieriger machte.
Aber ein 14-Jähriger, der ernsthaft mal nach Vorkuta will, um zu gucken. Das ist schon eine große Ausnahme in der eigenen Generation. Sie haben dann studiert, Geschichte, Philosophie und Slawistik, sind den Interessen also nachgegangen. Ihre Studienzeit und auch Ihre Promotion fallen in die wilden 68er. Wo war denn 68 für Sie?
Das war schon da. Trotzdem, Sie haben das eben erwähnt. Mein 68 ist einerseits wirklich sehr, sehr stark mit Archiven verbunden. Ich bin dann immer mal rausgegangen und habe auch gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam demonstriert, bei gleichzeitig großer Liebe zu den USA. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Ich war in einer auch hier Spannung gestanden. Verwandte von mir, die vor Hitler fliehen mussten, haben nach dem Krieg in den USA Aufnahme gefunden und haben mir die erste Schokolade geschickt, die ich bis heute immer noch mit Amerika verbinde. Auf der anderen Seite habe ich eben gerade, weil ich Amerika mit Freiheit verband, dann gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Mein 68, muss man auch sagen, war eigentlich zu einem erheblichen Teil in meine Jugend und Kindheit verlagert, weil eben in meiner Familie die zusammenkamen, die in Deutschland geblieben waren in der Hitlerzeit und sogar Hitler unterstützt haben, zusammenkamen mit denen, die von Hitler verfolgt waren, lernte ich als Kind diesen extremen Zusammenstoß in der Familie kennen und habe von daher gelernt, dass man alles, aber auch wirklich alles hinterfragen muss.
Alles hinterfragen. Nun ist es was anderes, in den Archiven über, ich glaube, innerkommunistische Kämpfe in den 1920ern zu stöbern als Historiker und zum Beobachter, auch zum aktiven Beobachter der Gegenwart zu werden. Wann haben Sie denn zum ersten Mal intensiv hinter den eisernen Vorhang geguckt?
Ich war zum ersten Mal in der Sowjetunion 1965. Damals war ich in Moskau, in Rostow am Don, habe in der Nähe von Mariupol im Asowschen Meer gebadet. Ich war in Kiew, also war ich schon Student. Mhm. Insofern bin ich zu einem relativ frühen Zeitpunkt, damals mit 23 Jahren, mit dieser Welt auch streitend, aber auch dann wiederum tief beeindruckt von dieser anderen Welt in Berührung gekommen. Ganz wesentlich war für mich 68 Prag. Ich war mit vielen Prager Historikern befreundet, die damals bei uns in Tübingen an der Universität gearbeitet haben. Bin dann auch nach Prag selbst gekommen. Also mein 68 ist nicht nur der Protest gegen Vietnam, sondern ist auch der Protest gegen die sowjetische Intervention in Prag gewesen. Das war sozusagen der Beginn meines Underground-Interesses in Osteuropa.
Underground-Interesse, schönes Stichwort. Sie haben ja früh Kontakt gesucht, auch zur russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, heute verboten. Schnell Dissidenten, auch Schriftsteller kennengelernt, sind in die Bürgerrechtsbewegung eingetaucht. Ich habe mich gefragt, wie lernt ein ziemlich junger Deutscher jemanden wie Lev Kopelev kennen oder die ganzen tschechischen Schriftsteller und Intellektuellen. Wie funktioniert das? Ich meine, die können da ja nicht mal winken und sagen, ich interessiere mich für euch. Die fühlen sich ja dann womöglich, sie wissen ja auch nicht, woher sie kommen und was sie wirklich wollen. Ob sie vielleicht jemand von Horch und Kuck sind.
Ja, das sind wirklich tiefgreifende, aber oft auch mit Zufall verbundene Begegnungen gewesen. Als Beispiel, als ich Ende der 70er Jahre in Prag war, hatte ich über einen nach Deutschland emigrierten Historiker Verbindung zu Dissidenten und Bürgerrechtlern in Prag, klingelte bei denen. Ich sagte ein Codewort, das ausgemacht war, damit die auch wissen, dass ich wirklich jener Wolfgang bin, der angekündigt war. Und Miloš Hájek, einer der ganz, ganz großen Historiker und Bürgerrechtler seines Landes, sagte, kommt rein, ihr könnt hier völlig frei reden in dieser Wohnung, alles wird abgehört. Und damit waren die Verhältnisse klar. Wir sprachen miteinander, während die Vorhänge zugemacht wurden, laute Musik, die Symphonie aus der Neuen Welt. Wir unterhielten uns mit kleinen Zettelchen, die wir anschließend sofort verbrannten. Also ich lernte eine Welt kennen, die unglaublich aufregend, unglaublich spannend, aber außerordentlich intensiv war. In Moskau kam ich wiederum durch eine Verbindung von Lew Kopelew hergestellt, der damals schon 1981 schon in Köln war, zu Freunden, die in den 20er Jahren in Deutschland gelebt haben, anschließend 20 Jahre in Stalins Lager verbracht haben und mir nun die eigene Biografie erzählten. Eine alte Dame, ich sprach mit ihrem Mann, wir unterhielten uns über Gott und die Welt und Politik. Einer alten Dame hatte ich ein Gedichtband mit Gedichten von Marina Tsvetajewa mitgebracht. Und mit einem Mal sagt sie, ihr müsst ganz leise sein, zu ihrem Mann und mir, ihr müsst ganz leise sein. Sie war 80 Jahre. Und sie las mit pathetisch bebender Stimme ein Gedicht von Marina Tsvetajewa vor. Sie selbst war 10 Jahre im Lager, die Frau, die das vorlas, und sagte, schaut mal, ich kenne dieses Gedicht seit 40 Jahren auswendig. Ich lese es heute zum ersten Mal.
Der Historiker Wolfgang Eichwede war ein sehr junger Professor für Osteuropa-Studien an der Uni in Bremen mit gerade mal 30 und er baute auch etwas Neues auf. Ein großes Archiv, das die Stimmen der osteuropäischen Freiheitsbestrebungen widerspiegelt. Aus Polen, aus Tschechien, aus Russland, aus allen sowjetischen Staaten. Heute über 100.000 Dokumente und weltbekannt. Aber wie ging das los? Was haben Sie überhaupt genau gesammelt und wie?
Es sind heute weit über 100.000, muss ich dazu sagen. Aber und zu diesen Blättern oder den Büchern, die im Underground hergestellt worden sind. Im Underground hergestellt heißt immer, sie wurden geschrieben, durften nicht publiziert werden, also sind nicht durch die Zensur gegangen und wurden dann in einem Selbstverlag herausgegeben. Und oft war es so, dass derjenige, der eine solche Erzählung las, dann als Dank dafür, dass er sie lesen konnte, auch nochmal abgeschrieben hat, sodass sie sich verdoppelt hat. Also es war sozusagen im Schneeballsystem eine Öffentlichkeit, die sich selbst vermehrte. Wie wir an die Dinge kamen, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Man muss sagen, in den alten Jahren haben die Botschaften, unsere deutschen Botschaften und nicht nur die deutschen, auch die holländischen oder die kanadischen Botschaften sehr geholfen. Bei denen konnten Sachen abgegeben werden und die wussten, wohin sie sie schicken, nämlich zu mir.
Schmuggeln via Diplomatie.
Ja, und das war, ich habe in Prag den Kulturattaché getroffen und kam mit einer Tasche. Er kam mit der gleichen Tasche an. Meine Tasche war voll und seine Tasche war leer. Und er nahm anschließend eben aus Versehen meine Tasche mit und ich seine. Sodass von daher das in sich ganz gut funktioniert hat. Es wurde auch manches geschmuggelt. Als ich in Budapest war, hatte ich mir mit dem Zug fahrend von Wien aus die Toiletten angeschaut und gesehen, dass ich die Spiegel abschrauben kann. Weshalb ich mir in Budapest einen Schraubenzieher nahm oder gekauft habe, durch die Toiletten durchging, überall die Spiegel und hinter die Spiegel die zu schmuggelnden Samizdat, also Underground-Ausgaben, dahinter klemmte, alles zuschraubte und in Österreich wieder freischraubte.
Also so ein kleines subversives Abenteuergehen wohnt auch in Ihnen, oder?
Das, in dieser Welt sich zu bewegen, ist nicht anders möglich, als dass man auch Geschichte und Wissenschaft auch als Abenteuer versteht. Und auch das muss ich sagen, auch wenn wir in Archiven arbeiten und forschen, auch das ist ja ein Stück Detektivarbeit.
Jedenfalls nicht nur Papier, wie man hört.
Nicht nur langweiliges Papier, sondern das kann oft aufregender sein als das, was man normalerweise als Spektakel bezeichnet.
Zugleich gibt es doch auch ein Problem. Die 70er Jahre standen im Zeichen der Entspannungspolitik von Willy Brandt, segensreich für viele, die Verwandte, Bekannte drüben hatten in der DDR. Und sie fühlten sich für die, ich sag mal, die kritischen, die oppositionellen Stimmen zuständig, aber mussten doch immer auch mit den Regierungen verhandeln, sich dort bewegen, sich arrangieren, einreisen können. Wie balanciert man das aus? Das ist doch sehr asymmetrisch.
Das ist mitunter mit Spannung verbunden oder nicht möglich. Willy Brandt, muss ich dazu sagen, in einem Nebensatz jedenfalls, war zum Glück ein Politiker, der auch diese andere Welt kannte. Willy Brandt unterstützte ausdrücklich die Gründung dieses Bremer Underground-Archivs mit den Worten gegenüber dem Bremer Bürgermeister: Wir müssen wissen, was in diesen Ländern vor sich geht, wir aber mit unseren staatlichen Mitteln nicht erfassen können. Also er war sich dessen bewusst.
Interessante Formulierung, was wir mit den staatlichen Mitteln nicht erfassen können.
Das war wirklich, er hatte einen Sinn davon. Bei ihm, seine Entspannungspolitik aus den 70er Jahren war nicht eine so verstaatlichte und nicht nur auf den Staat bezogene, sondern er war ein wacher intellektueller Kopf und wusste, dass es viele Welten gibt und wir, wenn wir mit diesem östlichen Europa zu einem langfristigen Zusammenleben kommen wollen, dann auch diese anderen Welten kennenlernen müssen. Und das war sozusagen die Spannung, in der ich mich selbst auch befunden habe. Ich war in den 70er Jahren ein Anhänger der Entspannungspolitik, aber ich sah in meinen Kontakten, in meinen Verbindungen zu diesen frechen, ungehorsamen, außerordentlich fantasiereichen Welten eine Fortsetzung dessen, nämlich wie wir uns öffnen sollten gegenüber dem Osten, waren eben meine Partner im Osten Kräfte, die sich von sich aus gegenüber dem Westen öffnen wollten oder sich selbst zum Westen im Sinne von Kritik und Offenheit zugehörig gefühlt haben. Also das ist eine kommunizierende Welt gewesen. Ich habe eine Konferenz Mitte der 80er Jahre kennengelernt, teilgenommen. Und da hat ein großer Entspannungspolitiker, nicht Willy Brandt, sondern von viel geringerem Format, aber trotzdem sehr bekannter Politiker, den anwesenden kritischen Geistern aus Osteuropa gegenüber gesagt: seid vorsichtig, wir machen das schon. Und dann antwortete Miklós Horthy, ein großer Bürgerrechtler aus Ungarn: Wissen Sie was? Wir machen die Geschichte. Über euch ist die Geschichte schon längst hinweggegangen, wenn ihr nur in staatlichen Kategorien denkt.
Heute sind wir in einer ganz anderen Situation, aber lernen immer wieder, die Gesellschaften des Ostens haben offizielle und inoffizielle Stimmen. Das Archiv, das Sie begründet haben, das gehört zur Uni Bremen. Die war vor 40 Jahren eine betont linke, ich sage sogar mal eine rote Universität. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einige die Realität in diesen osteuropäischen Ländern gar nicht so genau kennen wollten. Dann hätten sie die eine oder andere liebgewonnene Vorstellung über Bord schmeißen müssen. Gab es auch internen Widerstand gegen so ein Interesse, gegen so ein Archiv?
Es gab heftige politische Auseinandersetzungen. Man muss sagen, die Bremer Universität war jetzt nicht nur rot, sondern sie war vor allen Dingen relativ offen. Mhm. Und es waren Studenten da, viele Studenten, die sehr intensiv gearbeitet haben, auch intensiv arbeiten konnten. Und die in der Begegnung mit den Realitäten im östlichen Europa auch oft ihre Positionen verändert haben. Schauen Sie, ich bekam vor wenigen Jahren einen Brief von einem früheren Studenten. Ich hatte in einer Vorlesung von den Verbrechen Stalins gesprochen. Und er hatte mir damals Ende der 70er Jahre widersprochen, sagte: Aber Herr Eichwede, Verbrechen ist kein wissenschaftlicher Begriff.
Ups.
Und sag ich: Wie soll ich denn den Mord an Millionen von Menschen anders bezeichnen? Ja, Sie können alle als Fehler bezeichnen. Und dann fragte ich zu ihm zurück: Aber Sie sind doch Kommunist. Warum sind Sie Kommunist? Und sagte er: Ja, weil ich für das Gute kämpfen will. Daraufhin sagte ich: Das Gute ist kein wissenschaftlicher Begriff. Sie müssen eben auch noch lernen. Dieser junge Mann schrieb mir 40 Jahre später den Brief und sagte, das sei sein Abschied von der Ideologie des Kommunismus gewesen.
In den 1980ern kam viel Bewegung in Osteuropa auf. 1985 wurde Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU in Moskau und wollte Reformen anstoßen. 88, 89, dann der große Umbruch. Und unser Gast, Professor Wolfgang Eichwede, war in dieser Zeit in Moskau. Das muss das spannendste Jahr ihres Lebens gewesen sein. Also offizielle Strukturen als Historiker kennen und zuschauen als Zeitgenosse, wie sie kaputt gehen. Also spannender geht eigentlich nicht.
Nein, das geht nicht spannender. Mein Archiv, ich wollte damals auch in Archiven arbeiten, mein Archiv waren die Straßen, waren die Versammlungen, waren die Kundgebungen, waren die Zirkel, in denen damals eine neue Welt geplant wurde und eine Welt, die von Gorbatschow angestoßen war, aber die dann bald über den Rahmen hinausging, den er gesetzt hat und von daher eine wirklich konfliktreiche Zeit.
Sie kennen ihn persönlich, Michail Gorbatschow. Worin sehen Sie seine Leistung und wo ist er auch schlicht gescheitert, Ihrer Meinung nach?
Er ist gescheitert in dem Versuch, den sowjetischen Sozialismus zu reformieren. Er war wirklich überzeugt, er könnte ihn reformieren. Er war wirklich in seiner Zeit ein Sozialist und hat von daher in dem Problem gestanden, dass er, um seine Reformen durchzusetzen, die Strukturen und die Bürokratien brauchte, die er gleichzeitig abschaffen wollte. Das ist ihm nicht gelungen. Er hat zum Zweiten die Frage der vielen Nationen nicht verstanden. Also in einem Satz, Gorbatschow hat viel geleistet, aber seine wahrscheinlich bedeutendste Leistung ist das, was er nicht gemacht hat. Als er sah, dass die Geschichte über ihn hinwegging, hat er keine Gewalt angewendet. Und das ist für einen so mächtigen Mann eines damals so mächtigen Imperiums eine außerordentliche Leistung. Ich habe ihm das auch mal gesagt. Er fand dieses Lob nicht so schmeichelhaft wie ich, aber hat es dann doch hingenommen.
Problem war ja, der Westen hätte ihn ja sofort gewählt, aber die Russen wollten dann irgendwann nicht mehr. Sie sagen, in einer neuralgischen Situation für sein Land keine Gewalt angewendet. Heute erleben wir das Gegenteil. Ist Gorbatschow vielleicht ein bisschen gewagt, aber ist er das russische Gegenmodell zu Putin?
In jedem Fall. Putin ist das Gegenmodell zu Gorbatschow. Und Putin zerstört das, was in den gorbatschowschen Jahren nicht nur Russland oder die Sowjetunion durch Gorbatschow, sondern in sich selbst gelernt hat, nämlich friedlichen Wandel. Diesen zerstört Putin und damit dreht er Geschichte nicht nur zurück, das wäre viel zu einfach gesagt. Er führt uns in eine Welt, in der wir eine außerordentliche Konfrontation werden aushalten müssen. Gestern sprach unser Bundeskanzler, die Welt soll nicht geteilt werden, nicht wieder geteilt werden. Sie ist geteilt.
So ist es schon, ne?
Wir müssen einfach den Realitäten ins Auge sehen und müssen sehen, Putin baut hier eine Welt einerseits des Krieges und andererseits des Hasses, des wirklichen Hasses gegen Offenheit und Freiheit auf.
Und die europäische Sicherheitsarchitektur ist aus den Angeln. Ich habe neulich oder vor kurzem einen interessanten Beitrag Ihrer Nachfolgerin am Institut von Susanne Schattenberg aufgetan. Die meinte, die Lage könne man, wenn überhaupt, nur auf sehr sowjetische Art lösen. Da müsste in der Duma jemand Putin bitten, die Operation zu beenden. Und dann könnte er nach dem Motto, das Volk wünscht, auf ganz sowjetische Art den weisen Staatschef machen. Und das sei was etwas sehr Sowjetisches im Denken, aber das könnte vielleicht helfen. Wie sehen Sie das? Ist das ein Märchenbild oder ist da was dran?
Ich glaube das nicht. Die Duma ist so in putinscher Hand. Und die Duma ist auch kein Machtfaktor. Der Machtfaktor heute ist der Regierungsapparat. Und dieser Regierungsapparat kommt aus dem KGB, kommt aus dem Sicherheitsapparat von Putin. Da wird es eine so liebe Vorstellung, dass jemand aus dem Volk ihn bittet, sich zu wandeln. Diese wird sich leider nicht realisieren.
Und die Komitees der Soldatenmütter, werden die an Kraft gewinnen? Ich meine, man weiß heute, dass viele Soldaten ihre Handys abgeben mussten und dass hunderttausende russische Familien nicht wissen, wo ihre Jungs sind. Also zumindest offiziell nicht wissen. Wird das vielleicht eine Macht, die in einem Aufstand münden könnte?
Also ich selbst glaube, dass wir im Augenblick in diese russische Gesellschaft nicht hineinsehen können. Durch die Pandemie bin ich 2 Jahre nicht in Russland gewesen und muss sagen, immer wenn ich in dem Land war, habe ich ein anderes Urteil gehabt als von außen. Mhm. Mein Eindruck aufgrund von WhatsApps oder kurzen Messages oder kurzen Telefonaten ist, dass hier viel Unzufriedenheit da ist, aber dennoch es dem putinschen Apparat und der putinschen Herrschaft gelingt, gegenwärtig diese Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Das wird nicht auf die Dauer gehen. Schauen Sie, selbst einen einzigen Satz. Selbst Frankreich nach der Französischen Revolution hat 100 Jahre gebraucht, bis es eine Demokratie geworden ist. Russland wird eine lange Zeit mit sich kämpfen und mit sich ringen müssen.
Der Historiker Wolfgang Eichwede denkt in ganz großen Dimensionen, muss aber im Moment sehr traurig sein.
Das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite muss ich als Historiker realistisch sein. Ich weiß aber, dass es in diesem Land dennoch eine Kultur gibt, die so viel Überraschungen in der Vergangenheit in sich geborgen hat. Diese Kultur ist nicht zu Ende. Ich will damit nicht in einen leeren Optimismus fallen, aber will trotzdem daran erinnern, selbst dieses Deutschland, das zu 90% gejubelt hat 1940, als Paris erobert wurde, hat 15 Jahre später einen Ausgleich, 10 Jahre später einen Ausgleich mit Frankreich herstellen können, nach seiner totalen Niederlage.
Wolfgang Eichwede ist heute unser Gast, Historiker, Osteuropa-Experte. Und zu seinem Lebenswerk gehört ein großes Archiv, das mehr als 100.000 Quellen der Freiheitsbewegung Osteuropas versammelt. Herr Professor Eichwede, Sie werden am Wochenende 80 Jahre alt. Und natürlich will ich nicht vorab gratulieren, das bringt bekanntlich Unglück. Aber das darf man wohl fragen, wenn man diesen runden Geburtstag erreicht. Was erhoffen Sie sich noch? Was möchten Sie noch erleben?
Na, ich möchte noch sehr viel erleben. Ich selbst bin zunächst einmal, was die unmittelbare Zukunft angeht, sehr, sehr pessimistisch. Was ich mir erhoffe, ist, dass ich doch in meinem Leben erneut durch Moskau gehen kann und erneut in das Archiv von Memorial gehen kann, die ja ebenfalls ein Archiv der Freiheitsbewegungen, des Widerstandes, des zivilen Mutes aufgebaut haben, und dass ich in diesem Archiv wieder so lesen kann, wie ich das vor 20 Jahren oder 25 Jahren konnte. Das ist meine Hoffnung. Bis diese Hoffnung sich einlöst, werden wir bittere, sehr, sehr bittere Zeiten erleben.
Ich wünsche Ihnen, dass das gelingt, und ich bedanke mich für diese sehr lebendige Geschichtsstunde. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
Danke.